Guten Abend, meine Damen und Herren. Hier spricht Uwe Klima. Ich wünsche Ihnen heute viel Spaß beim Herrengedeck.
Herrengedeck. Fußballkultur. Mit Musik. Einen schönen guten Abend. Es ist wieder mal soweit. Gerade Kalenderwoche plus 19 Uhr. Plus 102,6 ist gleich eine Stunde Herrengedeck, Fußballkultur mit Musik mit Andreas Kullig. Vor wenigen Tagen gingen in Magdeburg die RoboCup German Open, ein Turnier für Fußballroboter, über die Bühne. Und genau damit möchte ich mich heute beschäftigen, mit Roboterfußball nämlich. Wie läuft die Entwicklung eines Fußballroboters ab? Welche Anforderungen werden an einen solchen gestellt? Und was macht den modernen Roboterfußball aus? Antworten auf diese und weitere Fragen gibt es gleich von meinem Gast Professor Dr. Raul Rojas von der Freien Universität Berlin. Vorneweg aber gibt es eine musikalische Einstimmung darauf, nämlich die Futureheads mit Robot. The best thing is our lifespan. I don't mind. We last 900 years. I don't mind. If that means we'll be together. I don't mind. I have no mind. Fußballroboter im Herrengedeck. Zuletzt gehört haben wir Basil Poliduris Main Title aus dem Soundtrack zum Film RoboCop. Bei den RoboCup German Open, die vor wenigen Tagen in Magdeburg zu Ende gingen, nahm auch Professor Dr. Raul Rojas mit seinem Team der F-Humanoids teil. Und das bereits zum 12. Mal. Renommierte Hochschulen und Forschungseinrichtungen aus 14 Ländern schickten ihre Menschmaschinen aufs Feld. Professor Dr. Rojas ist der Leiter und Betreuer des Projektes für Roboterfußball am Institut für Informatik der FU Berlin. Und das nächste Turnier für seine Mannschaft steht kurz bevor, nämlich die RoboCup Soccer WM in Eindhoven Ende Juni. Ich freue mich, einen absoluten Experten auf dem Gebiet des humanoiden Fußballsports in meiner Sendung live begrüßen zu dürfen. Einen schönen guten Abend nach Berlin, Herr Professor Dr. Rojas.
Ja, guten Abend nach Ulm.
Ja, Herr Rojas, ich habe es schon angesprochen, Sie kümmern sich um Roboterfußball. Was ist denn genau Ihr Spezialgebiet?
Ich arbeite eigentlich auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz. Da geht es darum, dass man Maschinen beibringt, was Menschen ohne viel Nachdenken leisten können, wie zum Beispiel Spracherkennung, Gesichtserkennung, Kombinationsspiele und so weiter. Das ist für Menschen sehr einfach, da braucht man nicht nachzudenken, es ist aber für Maschinen sehr schwierig. Und deswegen kümmern wir uns in der künstlichen Intelligenz darum, diese verschiedenen Leistungen der Menschen zu verstehen und das dann in die Maschinen zu übertragen, wie zum Beispiel auch in dem Fall vom Fußballspiel.
Ja, wie sind Sie denn dann genau darauf gekommen, eigentlich einen Fußballroboter zu entwickeln?
Diese Wettbewerbe, die starteten in den 90er Jahren. Damals gab es in Japan vor allem die Idee, dass man ein Testbett, das heißt eine Art von Laboratorium für die Entwicklung von Robotern und intelligenten Maschinen brauchte. Und da hat man sich umgeschaut. Man kann natürlich versuchen, einen Dienstleistungsroboter für die Wohnung zu bauen oder autonom fahrende Fahrzeuge. Aber das ist alles sehr schwierig und deswegen hat man gedacht, man kann in dem Fußballspiel alle Elemente dessen finden, was intelligentes Verhalten ausmacht. Und deswegen könnte es möglich sein, in einem Labor mit kleineren Robotern dann das Fußballspiel zu imitieren und diese Probleme dann untersuchen. Zum Beispiel Mannschaftsspiel. Wie koordiniere ich meine Roboter, sodass sie alle miteinander spielen? Computer Vision. Wie finden die Roboter den Ball oder die Gegner? Dann optimale Steuerung. Wie kann ich die Roboter befehlen, von einem Teil des Platzes zu einem anderen Teil zu fahren oder zu gehen? Elektronik, die Energiemanagement, das heißt die Tatsache, dass die Roboter auch mit der Energie sparsam umgehen sollen. Das sind alle Aspekte des Fußballspiels, des echten Fußballspiels, die man hier auf spielerische Art und Weise in ein Laboratorium implementieren kann. Und außerdem kann man damit sehr gut mit den Studenten an der Universität arbeiten.
Das klingt ja nach einer großen Herausforderung. Wie läuft denn jetzt die Entwicklung von so einem Fußballroboter ab und wie lange dauert sie?
Ja, das ist bei uns ein Projekt, das ein Jahr läuft. Das heißt, diese Weltmeisterschaft Robocop, die gibt es jedes Jahr, schon seit 1997. Und wenn wir teilnehmen möchten, dann planen wir schon in August, September, welche Art von Roboter wir bauen möchten. Dann entwickeln wir die zunächst einmal eine Planung auf den Computer, die Bilder der neuen Maschinen werden erstellt. Und wenn wir uns darauf geeinigt haben, was die Maschinen alles leisten könnten, dann werden die Maschinen gebaut, dann sind sie zunächst einmal bis Januar, Februar fertig und dann kommt die Programmierung. Das wird bis etwa Juni gemacht. Dann, wenn die Roboter fertig sind und fertig programmiert sind, dann geht man zur Weltmeisterschaft. Deswegen, das ist ein Projekt von ungefähr ein Jahr, wo 10 bis 15 Studenten zusammen mitarbeiten, um all diese Maschinen fertigzustellen.
Wie ist denn innerhalb von diesem Team die Aufgabenverteilung von diesen Studenten?
Ja, das ist sehr unterschiedlich, je nach Begabung und je nach Vorkenntnisse. Wir sind eigentlich Informatik an der FU Berlin, aber wir entwickeln auch elektronische Bausteine und wir bauen auch die Teile, die mechanischen Teile des Roboters. Und ich bin immer etwas überrascht darüber, wie viele Vorkenntnisse die Studenten schon bringen. Das heißt, sie haben schon in der Schule mit Elektronik hantiert, sie haben schon als Hobby mechanische Teile und Modellbau betrieben. Und deswegen, wenn sie an die Universität kommen, dann finden wir bei jedem Student etwas Besonderes, was der Student oder Studentin kann. Und dann werden sie in den Team für die Aufgabe dann eingebaut, die sie am besten bearbeiten können. Und wir brauchen dann Mechatroniker, Elektroniker, Programmierer und auch Designer, die sich zum Beispiel um das Aussehen der Roboter kümmern. Alle diese Fähigkeiten finden wir bei unseren Studenten.
Kann man denn sagen, was die Entwicklung eines Roboters kostet?
Ja, das ist unterschiedlich, je nach Liga. Bei Robocop gibt es verschiedene Kategorien. Es gibt kleine Roboter, die auf Rädern fahren, die sind 18 cm im Durchmesser klein. Dann gibt es die nächste Liga, die Liga der sogenannten Midsize-Roboter. Das sind Roboter mit 50 cm Durchmesser. Die haben im Prinzip stärkere Motoren und die tragen auch einen Laptop auf den Rücken, sodass der Laptop alle Daten aus Videokameras und Sensoren bearbeiten kann. Dann gibt es die Roboter, die auf Beinen laufen, 60 cm hoch. Die nächste Kategorie sind die Roboter, die auch auf Beinen laufen, aber 90 bis 1,80 hoch, 90 cm bis 1,80 Meter hoch. Es gibt auch Roboter, die schon einfach gekauft werden, die schon kommerziell produziert werden. Dafür gibt es eine spezielle Liga und so weiter. Ne? Es gibt so die verschiedenen Kategorien, bei denen mitgemacht werden kann. Aber die Tendenz ist steigend, das heißt, die Roboter werden immer komplexer, die haben immer mehr Bausteine und sind ja komplexer aufgebaut. Und deswegen denke ich, ein Roboter kostet, wenn man gut abschneiden möchte bei dieser Weltmeisterschaft, kostet so um die 5.000 Euro. Und man braucht dann natürlich mehrere davon, die dann beim Spiel eingesetzt werden.
Ja, auf die Regeln gehen wir nachher gleich noch ein. Habe ich das jetzt aber schon richtig gehört? Sie bauen dann auch Roboter in Lebensgröße?
Ja, es gibt eine Kategorie, das sind die sogenannte Teen Size und Adult Size Roboter. Da geht es darum, dass man versucht, nicht nur diese kleinen Roboter zu bauen, die relativ schnell laufen können, sondern man untersucht auch die Möglichkeit, solche humanoide Roboter später für den Einsatz im Büro oder als Dienstleistungsroboter in Museen oder in Krankenhäusern dann schon heute zu entwickeln. Diese Roboter sind noch sehr, sehr schwer und die bewegen sich sehr langsam, deswegen die kommen noch nicht so nah an die Idealvorstellung von Science-Fiction-Filmen, von Robotern, die alles wirklich machen können. Aber es ist Grundlagenforschung und da wird nach und nach geschaut, wie weit kann man gehen, wie viel leistet die heutige Technologie, auch die Materialien, welche Materialien kann man einsetzen, wie kann man die Roboter leichter, aber gleichzeitig robuster bauen. Und deswegen sind das eigentlich die teuersten Roboter, die bei einem Robocop eingesetzt werden. Da kann ein solcher humanoide Roboter in Menschengröße locker 50 bis 100.000 Euro kosten.
Das sind ja doch gewaltig. Ihr Team heißt F-Humanoids. Ich hoffe, ich spreche das so richtig aus. Wofür steht denn der Name?
Ja, wir sagen das so Fumanoids. Und zwar FU, das ist wegen der Freien Universität Berlin, das ist der Kürzel von der FU. Und dann diese Roboter, die auf Beinen gehen, die nennt man humanoide Roboter. Und deswegen haben wir beide zusammengetan und daraus das Kunstwort Fumanoids daraus gemacht. Wir haben aber nicht nur die laufenden Roboter entwickelt. Eigentlich haben wir 1999 mit Roboter auf Räder angefangen. Diese Roboter, die hatten vier Motoren und vier Räder. Die waren omnidirektional, die konnten sehr schnell fahren und auf einem Spielfeld von 4x6 Meter haben fünf Roboter gegen fünf gespielt und dann mit allen Regeln des Fußball dann Tore geschossen. Später haben wir die großen Roboter, die Midsize-Roboter gebaut und schließlich ab 2006 haben wir angefangen, die humanoiden Roboter zu bauen. Deswegen sind wir schon bei drei Ligas vertreten gewesen und bei alle drei haben wir verschiedene Preise gewonnen.
Ja, Sie waren ja insgesamt sehr erfolgreich mit Ihren Fumanoids. Ich habe das gleich natürlich auf Englisch irgendwie wieder angenommen auszusprechen. Ja, jetzt sagen Sie ja aber, dass da ja schon eine Menge Arbeit eben dahinter steckt. Und Sie haben ja meines Wissens auch große Konkurrenz. Und wo werden denn weltweit die besten Roboter entwickelt? Sprich, wer ist denn das beste Team der Welt?
Das kann man nicht so ohne weiteres sagen, weil das hängt von der Liga ab, ne? Das heißt, zum Beispiel es gibt die Liga der kleinen Roboter. Da haben wir mehrere Jahre mitgespielt. Die Roboter bis 18 cm Durchmesser und vier Motoren. Und da war ein amerikanisches Team aus der Cornell-Universität viele Jahre führend gewesen. Dann haben wir zweimal die Weltmeisterschaft gewonnen. Dann sind wir gewechselt auf die Midsize-Liga. Da waren Teams aus Deutschland vor allem sehr, sehr wichtig. Ein Team aus Osnabrück, aus der Universität Osnabrück. Gegenwärtig ist ein Team aus Holland, aus Eindhoven, sehr stark und die gewinnen regelmäßig. Es gab übrigens auch ein Team aus der Universität Ulm, die in den 90er Jahren dann auch beim Robocop in dieser Liga mitgemacht haben. Bei den humanoiden Robotern gibt es ein Team aus der Universität Bremen, der schon mehrmals gewonnen hat und sehr erfolgreich gewesen ist. Und bei den Robocop at Home, das ist die Kategorie der Dienstleistungsroboter, gibt es ein Team aus Bonn, das Nimro-Team, das schon mehrmals den Wettbewerb gewonnen hat. Das heißt, welche das beste Team ist, das ist eine Frage der Liga. Aber gewöhnlich gewinnen die Teams aus Deutschland, Japan oder die USA. Das sind die drei stärksten Nationen, wenn es um den Vergleich dann bei den verschiedenen Ligas geht.
Ja, und wir reden gleich weiter über die zurückliegenden German Open, dann darüber, worauf es beim Roboterfußball ankommt und auch, was Sie sich für die bevorstehende WM ausgerechnet haben. Vorher hören wir ein bisschen Musik und fangen an mit Royksopp, The Girl and the Robot. Work. You never see. Daft Punk mit dem Robot Rock. Im Herrengedeck Fußballkultur mit Musik und das aus gutem Grund, denn um Roboterfußball geht es heute. Verbunden bin ich immer noch mit Professor Dr. Raul Rochers, Roboterfußball-Experte von der FU in Berlin. Herr Rochers, Ihre eigenen Fußballroboter, haben die eigentlich auch Namen?
Ja, sie haben Namen, weil die Studenten, die vergeben die Roboter gerne Namen. Wir hatten einmal eine Mannschaft, wo die Roboter alle Gottheiten aus der nordischen Mythologie waren, weil wir einen Student aus Island hatten. Dann haben die Roboter auch manchmal einfach die Namen der Studenten. Jeder Student vergibt seinen eigenen Namen an den Roboter. Und da gibt es Roboter mit Frauennamen, mit Männernamen. Da habe ich schon alles erlebt.
Wenn der Roboter Frauennamen hat, heißt es dann, dass es beim Roboterfußball auch Frauenfußball gibt?
Ja, eigentlich nicht. Die Roboter sind geschlechtslos. Ein bisschen so wie iPhone und iPad. Bei iPhones kann man mit der Spracherkennung fragen, was für ein Geschlecht das iPhone hat. Und dann antwortet das iPhone mit einer Frauenstimme. Aber legt sich nicht fest und sagt, ich bin geschlechtslos. Und so ist es auch bei den Robotern. Die sind alle im Prinzip gleich, vom gleichen Bauart. Man kann sie nicht wirklich aus der Form identifizieren. Aber die haben alle einen Eigennamen.
Und haben die auch eigene Trikots und Rückennummern?
Sie haben eine Kennung, weil bei diesen Roboter muss man, wenn man sie steuern möchte, gibt es die Möglichkeit, bei manchen Ligas über eine externe Kamera die Roboter zu erfassen. Und dann müssen die Roboter natürlich eine Nummer tragen, sodass ich weiß, Nummer 3 steht links, Nummer 5 steht vorne und so weiter. Oder wenn die Roboter ihre eigene Kamera tragen, dann gibt es Farben, die meine Mannschaft von der anderen Mannschaft trennen. Deswegen gibt es immer eine blaue Mannschaft und eine rosa Mannschaft, damit die Roboter wissen, die drei blauen Roboter, die dahinter stehen, die gehören eigentlich zu meinem Team. Und der Roboter vorne mit dem rosa Trikot, das ist ein Gegner und der muss sich umdribbeln. So Farben, Trikots gibt es und auch Kennungen, sodass man die Roboter untereinander auch im selben Team trennen kann.
Wie wird denn so ein Fußballroboter eigentlich angetrieben und dann auch gesteuert? Haben Sie da auch eine Fernbedienung außen oder wie muss ich mir das vorstellen?
Naja, die Roboter sind weitgehend autonom. Das heißt, es gibt keinen Mensch, der am Spielfeld rannt, dann mit einem Joystick die Roboter antreibt und befällt, was sie zu tun haben. Sondern die Kunst hier ist, dass die Roboter alles alleine machen. Das heißt, die Menschen sind nur die Trainer. So, wir programmieren die Roboter, wir feilen an jeder Stelle, wie die Roboter laufen, wie die Roboter schießen. Aber wenn das Spiel losgeht, dann sind die Roboter auf sich selber allein gestellt. Da darf kein Mensch mehr eingreifen. Und dann sollte die Automatik, die einprogrammierte Automatik in den Roboter, alle die verschiedenen Spielsituationen meistern können, sodass die Roboter wirklich zusammen spielen können und zusammen Tore schießen können.
Haben die Roboter denn unterschiedliche Eigenschaften, abhängig von der Position, auf der sie spielen?
Eigentlich nicht. Das wäre sehr aufwendig, zum Beispiel schnellere Roboter zu bauen für die Stürmer und etwas langsamer, aber stärkere Roboter als Verteidiger zu bauen. Wäre denkbar, aber es wäre sehr, sehr schwer in dem Entwicklungsjahr, das wir haben, wirklich reinzukriegen. Und deswegen sind alle Roboter identisch. Das erlaubt auch, dass man Bauteile von einem Roboter zu einem anderen weitergeben kann. Das heißt, wenn man Ersatzteile braucht, dann kann man Teile von einem Roboter nehmen. Und so diese selbe Bauweise, die versuchen wir zu halten. Aber die Roboter sind natürlich anders programmiert. Der Stürmer, der verhält sich anders als der Torwart oder die Verteidiger. Der Stürmer, wie der Name schon sagt, stürmt. Der versucht auf die andere Spielhälfte zu bleiben und versucht immer schnell vielleicht einen Pass auf die andere Seite des Spielfeldes zu geben, während die Verteidiger eher ihre Position halten vor dem Strafraum, den Ball aufmerksam verfolgen und versuchen sich immer im Weg zu stellen, sodass die anderen Roboter nicht laufen können.
Entschuldigung, wenn ich gerade mal kurz unterbreche, wie viele Spieler hatten ein Team?
Bei humanoiden Roboter 3 bis 4, das heißt 3 bis 4 gegen noch 3 bis 4, bei Mid-Size-Roboter sind 5 gegen 5. Das heißt, das hängt von der Liga ab.
Und kann man denn allgemein sagen, wie man einen guten Fußballroboter erkennt?
Ja, einen guten Fußballroboter, der hat eine gute Computer Vision, das heißt, er sieht immer den Ball, der dreht sich immer zum Ball, der weiß, wo er ist, das heißt, es ist nicht so, dass er plötzlich gegen sein Tor schießt oder dass er aus einem Spielfeld einfach so rausläuft. Der weiß, wo er ist, der weiß, wo der Ball ist und der erkennt seine Mitspieler und ist in der Lage, den Ball auch zu den Mitspielern zu gehen. Oder darauf zu warten, dass ein Mitspieler zum Ball geht und den Ball zu ihm schiebt. So, das erkennt man sehr schnell, wenn ein Team richtig programmiert ist. Gute Fußballroboter, die verhalten sich, sagen wir mal so, vernünftig auf dem Spielfeld. Und das ist eher eigentlich die Kunst, ne? Dass die Roboter ein bisschen so wie Menschen auch sehen.
Wenn die so ein bisschen wie Menschen sind, spielen die dann manchmal auch faul?
Ja, das gibt es natürlich auch. Es ist natürlich nicht programmiert, so dass die Roboter faul spielen. Die können sich auch nicht ärgern und dann den Gegner angreifen. Aber es ist immer so, dass wenn zwei Roboter um den Ball streiten, kann es schon passieren, dass ein Roboter den anderen schiebt und dann fällt der Roboter zu Boden. Das wird aber von dem Schiedsrichter dann bemerkt und der Schiedsrichter kann gelbe und rote Karten verteilen, je nachdem wie stark der Foul war. Das heißt, der einzige Mensch auf dem Spielfeld ist der Schiedsrichter.
Und der Roboter, steht er dann von alleine wieder auf? Und wenn ja, dauert es lange? Also wenn Sie sagen, zum Beispiel gerade bei diesen menschengroßen Robotern, wenn die nicht ganz so schnell laufen können, dann dauert doch das Aufstehen wahrscheinlich noch umso länger.
Ja klar, die kleinen Roboter, die kleinen Humanoidenroboter wie 60 cm oder 90 cm Höhe, die stehen ziemlich schnell wieder auf, wenn sie einmal gefallen sind. In 2 Sekunden sind sie wieder auf die Beine. Die großen menschenähnlichen Roboter, die sind so schwer, dass sie manchmal entweder gar nicht aufstehen können. Sie werden dann von Menschen geholfen und wieder auf die Beine gestellt. Oder sie brauchen schon relativ viele Sekunden, um sich wieder zusammen in die richtige Position zu stellen, zusammen zu nehmen und dann hochzuheben. Ne? Das kann schon passieren. Im Prinzip, je schwerer der Roboter, je größer der Roboter, desto schwieriger ist es auch für den Roboter aufzustehen.
Aber habe ich Sie vorhin jetzt richtig verstanden? Man könnte einen Roboter auch so programmieren, dass er bewusst ständig faul spielt, so wie, Sie sind jetzt in Berlin, ja, einfach einen härteren Verteidiger wie vielleicht Mike Franz, der kommt mir jetzt da gleich mal in den Sinn. Nicht, dass der immer faul spielt, aber er ist ja doch bekannt dafür, dass er nicht gerade zurückzieht. Das könnte man auch programmieren.
Das könnte man programmieren, aber bringt im Prinzip nichts, weil der Schiedsrichter will das erkennen und dann kriegt man im Prinzip eine rote Karte und dann hat man einen Spieler weniger. Deswegen faires Spiel, das gehört dazu. Und deswegen hat man als einziger Mensch einen Schiedsrichter, der entscheiden kann, ob es ein faires Spiel ist oder nicht.
Wie lange dauert denn so ein Spiel?
Im Prinzip so 10 Minuten eine Hälfte, 10 Minuten die zweite Hälfte, aber es gibt Ligas, wo es 15 und 15 Minuten ist. Das, je nachdem, wie stark die Roboter sind, wie groß sie sind, wie viel Energie sie verbrauchen, weil normalerweise sind die Roboter so konzipiert, dass sie ihre ganze Batterien in eine einzige Hälfte dann verbrauchen und dann gibt es eine Pause, sodass man die Batterien ersetzen kann, sodass man gegebenenfalls auch Roboter reparieren kann und dann geht es weiter in die zweite Hälfte, aber so 10 bis 15 Minuten je nach Liga.
Und wie groß ist das Spielfeld?
Ja, das ist auch unterschiedlich. Das größte Spielfeld ist für die Roboter auf Räder mit 50 cm Durchmesser. Das sind schon 16 Meter, das ist schon ein relativ großes Spielfeld, 100 Quadratmeter groß. Da kann man schon als Mensch zwei Menschen gegen zwei Menschen Hallenfußball spielen. Das ist das größte Spielfeld. Für die Humanoiden ist es kleiner, es ist 6 Meter lang, weil die Humanoiden etwas langsamer auf den Beinen unterwegs sind. Aber die Spiele, ob in 16 Meter großen Spielfeld oder in 6 Meter kleiner Spielfeld, die sind ziemlich aufregend für die Programmierer, weil alles, was man in einem Jahr gemacht hat, das wird sich zeigen dann in einem einzigen Spiel in 20 Minuten und dann feuern die Studenten, die Programmierer am Spielfeld an die Roboter, als ob die Roboter richtig hören können und darauf reagieren könnten.
Welche Laufleistung legt denn dann so ein Roboter während eines Spieles zurück?
Oh, das ist, humanoide Roboter, würde ich sagen, schon 10-mal das Spielfeld hin und zurück, also 60 bis 100 Meter pro Spielhälfte. Und bei den rollenden Robotern mit den 16 Meter Feld, da kann man schon 300 bis 400 Meter pro Spielhälfte dann als Laufleistung haben.
Und kann man auch sagen, wie schnell der wird, wenn er ja quasi im übertragenen Sinn sprintet?
Die Laufroboter, die sind relativ schnell, wenn man sie sieht, im Vergleich mit Menschen, wenn man das skalieren würde, so 30 bis 40 Zentimeter pro Sekunde. Das heißt, das ist schon relativ schnell, 2-3 Schritte pro Sekunde. Die schnellsten Roboter sind die Roboter auf Rädern, die können schon 2 Meter pro Sekunde hinlegen. Das sind enorme Geschwindigkeiten.
Ja, und wir machen nochmal eine kurze Pause, hören einen Song an, nämlich Cage the Elephant mit Tiny Little Robots und sprechen da nochmal weiter. Bis gleich.
Are you scared? Are you scared? Are you scared? Oh, got your marching to a jump.
Ja, und hier ist natürlich immer noch das Herrengedeck Fußballkultur mit Musik bei Radio Free FM am Sonntagabend. Roboterfußball, Fußballroboter, darum geht es heute. Und Herr Professor Dr. Rochers von der FU Berlin am Telefon. Beim Roboterfußball, wie ist es denn da mit so anderen Regeln, wie zum Beispiel, gibt es Abstoß, gibt es Eckball, gibt es Abseits?
Ja, es gibt alle diese Teile des Fußballs. Wenn der Ball aus dem Spielfeld geht, dann müssen die Roboter wieder den Ball ins Rollen bringen. Und das kann der Torwart sein über Abstoß oder kann von der Seitenlinie geschehen. Es gibt auch Freischuss, es gibt Freischuss mit der Mauer. Es gibt alle die verschiedenen Aspekte des Fußballs werden in den verschiedenen Ligen dann auch reproduziert. Man versucht eben so nah an Fußballspiel zu kommen, wie es möglich ist.
Heißt das, dass Sie auch auswechseln dürfen?
Man darf auswechseln, insbesondere wenn zum Beispiel ein Roboter plötzlich auf den Boden fällt, weil die Batterie alle ist, dann darf man den Roboter einfach aus dem Spielfeld entfernen und einen neuen Roboter reinbringen. Mit der Besonderheit, dass wenn der Roboter, der rausgekommen ist, sich erholt und eine neue Batterie bekommt, dann darf er wieder eingewechselt werden. Das heißt, die Anzahl der Einwechslungen ist nicht festgelegt. Man kann so oft einwechseln, wie es notwendig ist. Die Idee ist, dass damit das Publikum ein besseres Spiel dann erleben kann, als wenn plötzlich eine Mannschaft plötzlich zwei Roboter verloren hat.
Jetzt haben Sie ja, ich habe es schon gesagt, vorhin in der Anmoderation neulich wieder an den German Open in Magdeburg teilgenommen. Wie haben Sie denn abgeschnitten?
Ja, eigentlich relativ schlecht. Wir sind vierter Platz geworden. Das liegt daran, dass für uns die wichtige Meisterschaft ist die Weltmeisterschaft, die findet in diesem Jahr in Holland statt, Ende Juni. Und wir bereiten unsere ganze Roboter immer auf dieses Ziel hin. Und der German Open ist nicht nur für uns, sondern auch für die anderen Teams auch eine Art Vorbereitungsturnier. Da ist vieles noch nicht fertig und in diesem Jahr war besonders viel bei uns noch nicht fertig, die Mechanik der neuen Roboter, auch die Programmierung. Und deswegen war es nicht so erfolgreich, aber wir denken, dass wir in Eindhoven viel besser abschneiden können.
Was haben Sie sich denn vorgenommen für die WM in Eindhoven?
Ja, wir haben neue Roboter, die sind leichter als die Roboter vom letzten Jahr. Deswegen möchten wir, dass sie schneller werden. Dann haben wir uns vorgenommen, dass die Roboter eine bessere Lokalisierung bekommen, sodass sie immer ganz sicher auf dem Spielfeld sehen und die Seite nicht verwechseln. Wir möchten auch den Passspiel zeigen und andere Kombinationsspielformen, die interessant für den Fußballspiel sind. Und wir haben auch für Eindhoven etwas Neues. Wir hatten bis jetzt nur in der Liga der 16 cm Roboter teilgenommen. In diesem Jahr werden wir auch bei der nächsten Kategorie Roboter bis 1,20 Meter teilnehmen.
Heißt das, dass Sie dann mit zwei Teams am Start sind?
Ja, wir sind mit zwei Teams am Start. Ein Team bei dieser größeren Kategorie und dann die Kategorie der Humanoiden bis 60 cm. Und bei dem neuen Roboter, der größere Roboter, der ist größer, aber der ist nicht schwerer als die kleinen. Das heißt, da haben wir eine neue Konstruktionsart, die darin besteht, dass man die Roboter in den Körper des Roboters einbaut und dann die Kräfte werden über Seile übertragen, so wie bei Menschen, wo wir die Muskeln haben und dann haben wir die Sehnen und die Sehnen, die ziehen an die Glieder und an die Artikulationen und daraus ergibt sich die Bewegung der Arme und den Beinen. Genau diese, das haben wir jetzt in den neuen Roboter eingebaut und das ist für uns ein Experiment. Wir kommen damit näher zu der Biologie des Menschen. Aber es ist gleichzeitig etwas Schwieriges, alles zu kontrollieren und deswegen ist für uns ein interessantes Experiment.
Gegen wie viele Teams muss man bei so einer WM denn antreten?
Ja, es haben sich etwa 24 Teams gemeldet in der Liga der 60 cm Roboter. Ich glaube, es sind 6 angemeldet bei den großen Roboter. Insbesondere bei der Liga der kleinen Roboter muss man dann in Gruppen aufteilen, so wie bei einer Weltmeisterschaft. Dann spielt man in Gruppen von 4 bis 5 Roboter. Und dann geht es weiter, die ersten beiden in der Gruppe gehen weiter und dann machen sie ein Playoff bis zum Finale.
Gibt es denn eigentlich auch einen Ligabetrieb, zum Beispiel sowas wie die Bundesliga?
Sie meinen regelmäßig im Laufe des Jahres?
Genau, über eine Saison verteilt, wo dann am Ende nach einer gewissen Anzahl Spiele jeder gegen jeden einfach ein Meister gekürt wird?
Gibt es nicht, aus dem einfachen Grund, dass alle diese Teams kommen aus der ganzen Welt und die Anzahl der Teams in jedem Land ist etwas reduziert. So, das heißt zum Beispiel aus Thailand kommen vielleicht 2 Teams und aus China kommen vielleicht 2-3 Teams, aus Japan kommen 2 Teams. So, es gibt nicht genug Teams in einem einzigen Land, um eine eigene Liga über das ganze Jahr aufrechtzuerhalten. Deswegen konzentriert sich alles auf die Weltmeisterschaft und die anderen tun es auch, wie wir es selber tun. Das heißt, nach der Weltmeisterschaft wird alles wieder abgebaut. Da hat man schon gesehen, was die Konkurrenz getan hat. Und deswegen sage ich immer, Robocop ist ein bisschen wie Formel 1. Da hat man nach jeder Weltmeisterschaft, weiß man, was die anderen besser können und dann baut man seine Autos oder seinen Roboter wieder komplett um. Und dieser komplette Umbau dauert wieder ein Jahr und deswegen könnte man im Laufe des Jahres nicht so richtig spielen, sondern alles wird konzentriert drauf gemacht für diese Weltmeisterschaft immer im Sommer des nächsten Jahres.
Wer darf denn da eigentlich teilnehmen? Also könnte ich zum Beispiel auch mich einfach anmelden und sagen, ich habe einen Roboter entwickelt, ich möchte mitspielen?
Ja klar, jeder kann teilnehmen. Üblicherweise sind es Universitäten, weil es ist schwer als Einzelperson dann ein solches Roboterteam zu entwickeln. Da braucht man wirklich so 10 bis 15 Personen, die daran arbeiten. Und außerdem ist es teuer. Ne? Man muss schon Geld aus der Universität oder aus der DFG, oder aus Drittmittelgeber oder aus Firmen dann irgendwie besorgen, sodass man die Komponenten bauen kann. Aber wenn man denkt, ich kann teilnehmen, ich habe Roboter, die den Spiel gewinnen können oder zumindest gut abschneiden können, dann kann man sich anmelden, dann muss man ein Video schicken von den eigenen Roboter und es gibt eine Art von Zulassungskomitee, die sich die Videos anschaut und sagt, anscheinend ist das Team gut genug für die Meisterschaft und dann wird man zugelassen zu der Weltmeisterschaft, darf man teilnehmen und wenn man gut genug ist, dann kann man gewinnen.
Gibt es denn da Teams aus Privatpersonen, die teilnehmen?
Hat es gegeben, aber es ist immer die Ausnahme. Der Einzelgänger hier bei der Weltmeisterschaft ist möglich, aber ziemlich schwierig wegen der Kosten und wegen der Umfang der Arbeiten, die man wirklich bei den Robotern dann machen muss.
Kennen Sie eigentlich Professor Dr. Sven Behnke?
Ja, ja, der war mein Doktorand an der FU Berlin. Er hat im Jahr 1999 hat er zusammen mit uns, ist er zu der ersten WM bei Robocop gegangen, wo wir teilgenommen haben. Und später hat er auch einige der Roboter von unserer Universität entwickelt. Danach habe ich ihm vermittelt nach Berkeley in Kalifornien. Da hat er einen Postdoc gemacht und später ist er zurück nach Deutschland gekommen, wo er ein erfolgreiches Team an der Universität wohnt, anleitet, das Team Nimbro.
Ich glaube, er war vorher auch schon in Freiburg relativ erfolgreich. Ja. Ist das ein Konkurrent von Ihnen inzwischen, auf den Sie dann bei so Veranstaltungen immer wieder treffen?
Ja, wir treffen uns immer wieder bei Robocop, weil die Community in Deutschland ist überschaubar. Also wir kennen uns alle auf diesem Gebiet. Und Sven kenne ich schon seit der Zeit, wo er mein Doktorand war. Aber normalerweise haben wir immer in verschiedenen Ligas gespielt. Heutzutage hat er sich auf die Liga Robocop at Home konzentriert, wo man Dienstleistungsroboter für Büro und für zu Hause entwickelt. Das ist eine Liga, wo wir bis jetzt nicht teilgenommen haben. Wir haben uns vor allem auf die Roboter auf Räder zunächst einmal konzentriert und dann später auf die kleinen Humanoiden. Deswegen treffen wir in diesem Jahr nicht aufeinander. Aber natürlich kennen wir uns und wir beobachten auch, was sie machen und sie beobachten, was wir tun.
Warum ich hauptsächlich gefragt habe, war eigentlich auch der Grund, der Herr Behnke hat gesagt, er würde mit seinen Robotern gern im Jahr 2050 die Fußball-WM gewinnen. Und damit hat er wohlgemerkt die WM der Menschen gemeint. Ist das realistisch?
Gut, das ist etwas, das nicht nur Sven sagt, sondern das war eigentlich das Ziel, als der Robocop-Wettbewerb gestartet wurde. Haben die Japaner, die das gemacht haben, haben gesagt, unser Ziel ist, dass in 50 Jahren dann Roboter gegen Menschen bei einer echten Weltmeisterschaft antreten können und das Turnier gewinnen können. Ich denke, dass es zu früh wäre. So 2050 ist mir zu nah, um so eine Leistung erreichen zu können. Weil das Problem ist nicht, dass die Roboter stärker schießen als die Menschen. Man kann eine Kanone in den Fuß der Roboter einbauen und dann schießt er viel stärker als der Mensch. Oder man kann auch Roboter bauen, die vielleicht sehr schnell laufen können. Aber wenn Roboter gegen Menschen antreten sollten, dann sollten die Roboter auch so gebaut sein, dass sie ungefähr so schwer sind wie ein Mensch, dass sie auch so soft, sozusagen so sich anfühlen wie ein Mensch, weil sonst kann man mit dem Metall des Roboters könnte man die Beine des Gegners natürlich sofort brechen. Und deswegen die neuen Materialien, die man braucht, die Energien, die hier dafür notwendig sind, die Fähigkeiten, die so einen Roboter von den Augen und von den Bewegungen braucht, das ist etwas, das ich glaube, dass wir in 40 Jahren nicht erreichen können. Deswegen 2050 ist eigentlich zu früh.
Aber Sie halten es generell für machbar?
Ich halte es irgendwann mal für machbar, aber nicht in diesem Jahrhundert, sagen wir mal so. Ich glaube, dass wir immer ein bisschen in der Robotik die Gefahr laufen, dass wir unsere Maschinen überschätzen, dass wir überschätzen die Maschinen und wir unterschätzen den Mensch. Wir glauben immer, dass Intelligenz etwas ist, das in greifbarer Nähe für den Computer ist. Und deswegen sagt man, gut, der Computer kann man schon oder kann schon den Mensch beim Schach schlagen und da gibt es wenige Menschen, die noch gegen den Computer gewinnen können. Aber es gibt so viele Sachen, die Menschen ohne weiteres und ohne Nachdenken machen können, wie einige Sachen hatte ich schon erwähnt, Spracherkennung, Objekte erkennen, sich vernünftig mit den Leuten zu unterhalten. Das sind Sachen, die noch jenseits des Erwartungshorizonts von Maschinen sind. Man forscht schon mehr als 50 Jahren an zum Beispiel Objekterkennung mit Videokameras und Computer. Wir sind aber noch nicht in der Lage oder wir haben noch keinen Computer, der eine Tasse zuverlässig von einem Teller unterscheiden kann, der immer zum Beispiel, wenn eine Tür kommt, weiß, wo der Griff ist und wie man diesen Griff betätigt. So diese Common Sense, dieses Alltagswissen, was wir haben, ist etwas, was wir nicht verstehen. Und bis Computer das alles können, wird es lange, lange dauern. Und deswegen sage ich immer, eigentlich steckt im Gehirn viel, viel mehr, was wir heute nicht verstehen, als das, was wir verstehen. Und deswegen können wir noch nicht davon träumen, der echte, intelligente Roboter auf dem Spielfeld oder in der Fabrik zu haben.
Herr Rochas, ich danke Ihnen für das Gespräch. Wir sind am Ende angelangt.
Ja, ich bedanke mich für Ihre Fragen und ich hoffe, dass vielleicht das ein bisschen unser Feld und unsere Idee von künstlicher Intelligenz illustriert hat.
Ich werde es auf jeden Fall weiterverfolgen und ich werde schauen, wann denn die ersten Roboter die Fußball-WM gewinnen.
Okay.
Ich schicke Ihnen liebe Grüße nach Berlin und wünsche Ihnen einen schönen Abend.
Ja, schönen Abend nach Ulm.
Ja, dankeschön. Ciao. Ja, das war der Roboterfußball im Herrengedeck. Fußballkultur mit Musik. Mein Dank nochmal an den Experten Professor Dr. Raul Rochas von der FU Berlin, der uns die humanoide Fußballwelt in den vergangenen 60 Minuten näher bringen konnte. Und mehr Herrengedeck, das gibt's unter www.freefm.de/programm/Herrengedeck. Und da könnt ihr auch Sendungen zum Nachhören finden. Wenn nicht, schaut mal im Blog unter herrengedeck.blogspot.de oder im sozialen Netzwerk. Ja, von euch verabschiedet sich jetzt Andreas Kullig. Es ist schön, dass ihr zugehört habt. Zum Abschluss spiele ich euch noch Jamie T. mit The Man's Machine. Ja, und wenn euch das alles gefallen hat, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr in 14 Tagen auch wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut. Adi.
Herrengedeck.
Das Größte, was es gibt in Deutschland mit Andreas Kullig.
Andreas Kullig.
Mit Andreas Kullig.
Herrengedeck auf Radio Free FM.